So, ich begrüße zur heutigen Vorlesung. Wir haben uns gerade entschlossen, was didaktisch natürlich sehr schlecht ist, das vom letzten Mal nicht wirklich nachzuholen, sondern ich möchte Sie auf zwei Punkte noch hinweisen, die Sie sich auf den Folien genauer ansehen sollen, müssen, dürfen, können. Und zwar der erste Punkt wäre Wittgensteins Überlegung einer Sprache als Metaphysikkritik, also dass die Philosophie so etwas wie eine Schiedsrichterfunktion einnimmt und zwischen sinnvollen Sätzen, das sind vornehmlich die Sätze der Naturwissenschaft, und sogenannten Scheinsätzen der Metaphysik zu unterscheiden. Also jedes Mal dort, wenn ein Satz nicht die Wirklichkeit abbildet, nicht in diesem Isonophie-System aufgeht, sondern quasi etwas produziert, das eben ohne Ausweis in puncto Wirklichkeit ist, dann läuft die Sprache leer und die Philosophie muss dann einschreiten und ihr sprachkritisches Potenzial nützen, um aufzuzeigen, dass wieder ein metaphysischer Scheinsatz formuliert worden ist. Also das wäre ein Themenkomplex. Ich hoffe, das wird auch über die einzelnen Folien klar. Der zweite Punkt ist jetzt schon ein bisschen mit angesprochen worden, nämlich der, dass Wittgenstein die Korrelation zwischen Welt und Sprache in einem isometrischen oder isomorphen Verhältnis denkt. Was ist damit gemeint? Weiß jemand, was Isomorphie heißt? Isos, griechisch. Gleich, ja, so wie Isostar, also man will dann so sein wie ein Star, und Morphie gleichgestaltig. Wichtig ist hier, dass dieses Moment einer Abbildfunktion bei Wittgenstein isomorph gedacht wird, also gleichgestaltlich, und er das nicht unbedingt in eine bildliche Darstellung rückbindet, also nicht, was wir normalerweise unter Abbild verstehen, hinsichtlich einer, sagen wir, bildlichen Ähnlichkeit, sondern Bild, dieses Abbildverständnis drückt vielmehr eine Strukturanalogie aus. Also ein Moment, wo ähnliche Strukturen oder wo Strukturen eine Isomorphie aufweisen, wo eine Struktur in die andere übergeführt wird. Also keine, wie soll man sagen, darstellerische Ähnlichkeit, sondern eben dieses Moment der logischen Abbildung. Ich lese nur noch ein Zitat vor, ist jetzt auf den Folien drauf, ich kann es danach noch einmal reinzeigen, damit man merkt, in welche Richtung hier das Bildverständnis, das ist hochinteressant, beim frühen Wittgenstein geht. Er schreibt die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam. Also Grammophonplatte, Notenschrift, Schallwellen etc., die haben nicht diese darstellende Ähnlichkeit, wie man das normalerweise annehmen möchte, sondern laut Wittgenstein herrschen hier Strukturanalogien. In die Richtung möchte er auch seine Isomorphie verstanden wissen. Also das waren die zwei Punkte, die ich bitten würde, sich noch einmal anzuschauen auf den Folien und mitzunehmen. Wir kommen zur heutigen Vorlesung. Und zwar machen wir jetzt einen Sprung, aber nur einen Sprung innerhalb des Oeuvres von Wittgenstein selbst. Nämlich, ich habe das letzte Mal, wie ich die Biografie erläutert habe, schon angekündigt, dass Wittgenstein in seinem späteren Jahren, also nach dieser Zeit als Volksschullehrer, nach seiner Zeit als Gärtner und Architekt, noch einmal zurück ist nach Cambridge 1929 und hat sich dort eben intensiv mit Philosophie beschäftigt. Dort hat er vornehmlich ein Buch geschrieben, nämlich die philosophischen Untersuchungen, und darum soll es heute im Groben und Ganzen gehen, also das Spätwerk von Wittgenstein. Nachdem ich das letzte Mal schon angekündigt habe, dass Wittgenstein einer der wenigen Philosophen ist, der auf einen Philosophenkalender drauf müsste, also zumindest vom Anblick her, also hier noch einmal Egos im eigentlichen Sinne, dieses sehr schöne Bild, vor allem der Hintergrund ist recht bizarr gestaltet, das war bei irgendeiner Mauer, also soweit meine, kann man fast sagen, homoerotische Neigung zu Wittgenstein, aber wir kommen zur heutigen Vorlesung. Ich möchte ganz kurz etwas über die Entstehungsgeschichte der philosophischen Untersuchungen sagen, weil man hier auch über die Arbeitsweise von Wittgenstein einiges erfährt. Ich möchte Ihnen Wittgensteins Abgrenzung zur tradierten Spracherfassung skizzieren, vornehmlich seine Abwendung von einer Namenstheorie der Bedeutung. In einem dritten Punkt möchte ich das versuchen zu formulieren, was man gemeinhin unter einer Sprachspielkonzeption bei Wittgenstein versteht, also was darunter im weitesten Sinne verstanden werden kann. Ich möchte den Übergang auch zu Lebensform und Weltbild Ihnen vorzeichnen. Und den vierten Punkt, der sehr komplex ist, meines Erachtens aber entscheidend, um Wittgenstein zu verstehen. Das ist einer der interessantesten Punkte für mich zumindest im Spätwerk von Wittgenstein, nämlich das sogenannte Privatsprachenargument oder besser gesagt das Anti-Privatsprachenargument. Also vor allem der vierte Punkt wird ein bisschen komplex sein und ich hoffe, dass ich ihn nicht allzu sehr komprimiert habe, was durchaus sein könnte, weil man müsste eigentlich ein bisschen länger ausholen, um die Sache auf den Punkt zu bringen, aber ich möchte Ihnen eine Idee geben, wohin das bei Wittgenstein führen könnte. Zum ersten Punkt, die Entstehungsgeschichte der philosophischen Untersuchungen. Seit 1929 oder spätestens seit 1929, also die Forschung geht da ein bisschen auseinander, arbeitet Wittgenstein an seinem zweiten Buch, also an einem Buch, das sich vornehmlich auch vom Tractatus versucht abzugrenzen. Interessant ist, wie Wittgenstein arbeitet. Ich habe das hier angeführt, also erstens sind posthum etwa 20.000 Seiten von Wittgenstein übrig geblieben, aber kein Buch. Die philosophischen Untersuchungen sind erst posthum 1953 erschienen. Er selbst hat aber unablässig gearbeitet. Das muss man sich so vorstellen, Wittgenstein hat permanent in kleinen Notizblöcken oder Büchern geschrieben, hat das dann schön reingeschrieben in sogenannte Manuskriptbände, hat die abtippen lassen, teilweise bis zu dreimal, also mit drei Durchschlägen, hat diese Seiten dann wieder auseinandergeschnitten und neu arrangiert. Wir werden gleich sehen, warum das überhaupt geht, weil er keine kohärenten Texte mehr schreibt, sondern kurze Bemerkungen, also kurze Paragraphen. Das heißt, dass Wittgenstein einer der ersten Philosophen war, der eigentlich Hypertexte geschrieben hat, Querverbindungen aufgezeigt hat, eine irrsinnig witzige Produktionsweise und es ist auch nicht von Zufall oder zufällig, dass eigentlich die erste digitale Aufbearbeitung von einem Nachlass über diese Texte von Wittgenstein passiert ist, von einem Philosophen. Also eine historisch-kritische Gesamtausgabe gibt es bei Wittgenstein in zwei Varianten. Die eine Wiener Edition, das ist auch eine sehr konventionelle Buchedition, und dann auch die Herausgabe vom Bergener Wittgenstein-Archiv, die versucht haben, genau dieser eigentümlichen Produktionsweise von Wittgenstein Rechnung zu tragen und zu zeigen, wie diese Texte quasi ein Eigenleben bekommen haben. Das heißt, dass Wittgenstein nicht nur, also mit dieser Futzelarbeit so etwas wie eine Patchwork-Textgenese initiiert hat, sondern er hat ja permanent auch Varianten dazu verfasst. Also er hat unterschiedliche Korrekturstufen eingefügt und auch parallel geschrieben. Also selbst wenn Wittgenstein jetzt die Sachen transkribiert hat, hat er Korrekturen angebracht. Wenn das wieder auf den Durchschlägen da war, sind die Texte von ihm bearbeitet worden etc. Also da könnte man viele witzige Dinge zeigen, um Ihnen näher zu bringen, wie Wittgenstein eigentümlich gearbeitet hat. Er hat manchmal auch den Sinn von Sätzen umgedreht. In einem Typoskript steht das also kein Wegweiser und im anderen ein Wegweiser und die Interpreten werden da manchmal ein bisschen im Dunkeln gelassen und das ist eine hochinteressante Sache. Noch dazu ist zu sagen, dass Wittgenstein ja öfters auch in Geheimschrift geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, er hat nämlich das Alphabet umgekehrt verwendet. Also da muss man sich auch also diese Manuskripte anschauen, die sind hochinteressant, wann Wittgenstein eben in seiner Geheimschrift schreibt und wann nicht. Das sind meistens so private Bemerkungen wie, gestern hatte ich Zahnschmerzen, konnte nicht arbeiten etc. Und dann fängt er dann wieder an zu philosophieren, das schreibt er dann im normalen Alphabet. Was auffällig ist, ist, dass Wittgenstein sich mit einer Reihe von neuen oder vielfältigen Themenfeldern auseinandersetzt. Sprache ist ganz klar ein Mittelpunkt, aber auch Themen der Mathematik, der Psychologie, der Religion und der Ästhetik. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, dass vor allem Religion und Ästhetik den geheimen Hintergrund von Wittgenstein gebildet haben, auch im Traktatus. Das wird hier nun ausdrücklich. Also er hält auch Vorlesungen über Ästhetik, Vorlesungen über Religion. Den wichtigsten Text, das habe ich zuvor schon erwähnt, schreibt Wittgenstein eigentlich, wobei dieses eigentlich auch wieder cum grano salis verstanden werden muss, von 1936 bis 1946. Das sind die sogenannten philosophischen Untersuchungen. Er greift auf Texte vorher zurück, webt die in dieses Textgefüge ein und beendet 1946 mehr oder weniger sein Vorwort. Was wir heute als die philosophischen Untersuchungen da haben, also den ganzen Band, den hat Wittgenstein überhaupt nie als solchen intendiert herauszugeben, sondern nur den ersten Teil. Also nur, um jetzt einen ersten Geschmack für diese komplexe Editionslage zu geben. Was sagt er inhaltlich? Inhaltlich erwähnt er bereits zu Beginn der philosophischen Untersuchungen, dass die eigentliche Motivation, sich erneuter Philosophie zuzuwenden, darin bestanden hat, dass er die ersten oder die schweren Irrtümer von seinem ersten Buch, nämlich vom Traktatus, korrigieren oder so nicht stehen lassen kann. Die Unterschiede zwischen dem Traktatus und den philosophischen Untersuchungen sind schon auf den ersten Blick sehr, sehr eklatant. Vor allem, wenn Sie die stilistischen Differenzen anschauen, im Traktatus haben wir ein durchnummeriertes System an einer Ordnungsstruktur. In den philosophischen Untersuchungen finden wir kurze Bemerkungen, die einen hierarchischen Aufbau gänzlich hinter sich lassen. Die philosophischen Untersuchungen sind weitgehend in Dialogform geschrieben, also es tritt immer wieder ein Du auf, wobei das nicht immer nur zwei Stimmen sein müssen, sondern es sind manchmal auch drei oder vier. Also hier wird die Philosophie in einer eklatanten Art und Weise rückgebunden an das alltägliche Gespräch, an Konversationen, wie wir sie kennen, an Selbsteinwänden und auch natürlich im Hinblick auf Auseinandersetzungen mit tatsächlichen und potenziellen Gegnern. Wittgenstein selbst hat die philosophischen Untersuchungen nicht mehr als Buch bezeichnet, sondern aufgrund dieser Entstehungsprozesse vornehmlich als ein Album, also wo Skizzen drinnen sind, die eben zusammengestellt worden sind, wo es eben nicht einen linearen Aufbau gibt, sondern Umwege, Wiederholungen, Abkürzungen etc. Wittgenstein hat sich auch bemüht, den dogmatischen Tonfall zurückzunehmen. Also obwohl dieses Ich und Du noch vorkommt, ist das Ich nicht mehr der olympische Erzähler und das Du, das hier bloß belehrt wird, sondern es sind eine Reihe von Reden und Gegenreden, die einfach permanent versuchen, gemeinsam der Sache auf die Spur zu kommen. Das sind so die ersten stilistischen Differenzen. Inhaltliche Differenzen treten auch sofort auf. Ein bisschen was steht auch auf den Folien von der letzten Stunde. Vornehmlich geht es ihm in den philosophischen Untersuchungen darum, nicht mehr eine logisch exakte Sprache zu gewinnen, sondern er möchte den vielfältigen Gebrauch in den unterschiedlichsten Kontexten der Sprache in unserem Alltagsverständnis eruieren. Also Sprache bildet nicht mehr Wirklichkeit ab, im Sinne von einer logisch invarianten Isomorphie, sondern Sprache ist kontingent, kulturvariabel und geschichtsspezifisch. Also genau dieses Moment der Pluralität versucht ja Wittgenstein zu berücksichtigen und aufzuzeigen, dass wir uns nicht mehr in einer einheitlichen Sprachverwendung bewegen, sondern es durchaus mit ganz unterschiedlichen Registern zu tun haben, die wir mehr oder weniger gut spielen können, aber vor allem auch auf eine Pluralität von Weltbildern, die eben keiner Hierarchie mehr geschuldet sind. So, das sind so prima vista die gröbsten Unterschiede. Nun springen wir in medias res, nämlich wie sich Wittgenstein von einer tradierten Spracherfassung abgrenzt. Was er hier bringt, ist eine Übersetzung der Confessiones von Augustinus. Witzigerweise hat er rund 20 Mal in seinem Nachlass diese erste Passage übersetzt, neu versucht zu interpretieren etc. Also für Wittgenstein lag sehr viel daran, dass man diesen Auftrag der philosophischen Untersuchungen richtig versteht. Er bildet den Text ja auch auf Latein und in seiner Übersetzung auf Deutsch ab. Was wichtig ist, dass wir gleich bemerken, dass Wittgenstein nicht gegen Augustinus irgendwie versucht anzurennen, sondern vornehmlich gegen die damalige sprachanalytische Philosophie, das heißt Frege, Russell und natürlich er selbst. Also hier wird ein ganz bestimmtes Sprachverständnis destruiert und Augustinus dient ihn quasi als Sprungbrett dafür, diese Diskussion zu eröffnen. In der Übersetzung von Wittgenstein lautet das folgendermaßen: Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, dass sie auf ihn hinweisen wollten. Also diese relativ eingängige Sprachauffassung, der Gegenstand Uhr, die Erwachsenen zeigen drauf, das Kind überreißt, also kleiner Augustinus, was gemeint ist, und weist nun durch diese hinweisende Gebärde, Wittgenstein nennt das dann auch ostensive Definition, weiß ich, was damit gemeint ist, nämlich Uhr. Augustinus schreibt weiter: So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. Also, klein Augustinus internalisiert diese Namenstheorie der Bedeutung, wie man das auch nennen könnte, und nachdem er quasi diese intelligiblen Inhalte kognitiv erfasst hat, schafft er es auch in einem zweiten Schritt mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Ich habe vorher schon erwähnt, dass das vor allem gegen Frege und Russell geht und gegen sich selbst. Was problematisiert wird, ist der Bereich dieser ostensiven Definition, also dieser hinweisenden Gebärde, und dass damit eine invariante Verbindung zwischen Wort und Gegenstand hergestellt wird. Diese Verbindung zwischen Wort und Gegenstand mittels einer ostensiven Definition kann man auch Namenstheorie der Bedeutung nennen. Also ein Name steht für einen Gegenstand, die Bedeutung ist quasi dieser Gegenstand, in dem er artikuliert wird. Sprache dient hier bei diesem augustinischen Bild nur mehr als nachträgliche Artikulation von bereits erfassten, intelligiblen Inhalten. Also so die Karikatur dieses Bildes. Und gegen diese Sprachauffassung wird sich nun Wittgenstein versuchen zu wenden. Und zwar mit folgenden Argumenten. Ich habe hier noch einmal diese Namenstheorie der Bedeutung versucht auf den Punkt zu bringen mit Wittgenstein. Also die Namen oder die sprachlichen Zeichen repräsentieren außersprachliche Gegenstände. Das können auf der einen Seite eben reale Gegenstände sein, wie das bei Augustinus ist, oder auch abstrakte. Wittgenstein fasst diese Sprachauffassung wie folgt zusammen: Jedes Wort hat seine Bedeutung. Also man könnte auch formulieren, jeder Bedeutung ist ein Wort zugeordnet und umgekehrt. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet. Sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Also das ist diese holzschnittartige Definition einer Namenstheorie der Bedeutung, wo genau dieser repräsentative Charakter der Sprache in den Mittelpunkt gehoben wird. Die erste Kritik, die Wittgenstein relativ bald formuliert in den philosophischen Untersuchungen, wenn Sie sich diese Passagen angeschaut haben, ist, dass das ein viel zu einfaches Modell von Sprache ist. Also wir haben es ja nicht nur mit Hauptwörtern oder Namen zu tun, denken Sie zurück an den platonischen Kratylos. Auch da wird natürlich dieses Problem virulent, sondern wir haben es mit abstrakt. Also bei abstrakt ist es schon wahnsinnig schwierig, irgendwo hinzuzeigen. Bei Klugheit kann ich noch auf den Geralt zeigen, aber bei Schönheit auch irgendwo hin. Aber bei Freiheit wird es schon verdammt schwierig. Bei Verben wird es auch immer unklarer, vor allem bei Adjektiven oder ganz bei den ganzen Partikeln. Also nur dieses deiktische Moment, also dieses, wie kann ich auf dieses zeigen, da muss ich ja dieses irgendwie ja schon verstanden haben, um dieses zu zeigen. Also hier eine erste Kritik, dass dieses Modell so einfach gestrickt ist. Wittgenstein versucht aber auch aufzuzeigen, dass die ostensive Definition, die scheinbar so zielgerichtet die Verbindung zwischen Sprache und Welt herstellt, im Grunde höchst problematisch ist. Vor allem dann, wenn ich glaube, dass dadurch überhaupt erst die Erstbeziehung zwischen Sprache und Welt gestiftet wird. Das Beispiel, das müssen Sie nachlesen, weil ich das einfach genial finde, ist in Paragraph 28 der philosophischen Untersuchungen, und zwar das Beispiel mit den zwei Nüssen. Also zwei Nüsse liegen da und ich weise darauf. Also Sie studieren ja alle Philosophie, Sie können sich das jetzt irgendwie imaginär vorstellen. Wir haben hier zwei Nüsse liegen, ich wollte das nicht mitnehmen, weil das wäre ja zu platt. Also, Wittgenstein wendet dann ein, wenn jetzt zwei Nüsse da liegen und ich versuche einem vollkommen Namenlosen zu erklären, das sind zwei Nüsse, fragt Wittgenstein, wie weiß der, dem das gezeigt wird, was ich meine? Dass das die zwei Nüsse sind und nicht die Zahl 2, sondern dass ich die Nüsse meine und nicht die Farbe, nicht die Form, nicht die Himmelsrichtung etc. Also ich habe es mit einer Reihe von Problemen zu tun bei dieser hinweisenden Definition, die ist alles andere als eindeutig, sondern letztendlich hoch fragil, wenn sie eben nicht in einen Kontext eingebettet ist. Und Wittgenstein kommt zu dem Schluss, die hinweisende Definition kann in jedem Fall so oder anders gedeutet werden. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sage, das ist auch ein Beispiel, das Wittgenstein bringt, das ist Boff. Wenn Sie sagen, okay, der Flatscher spinnt ein bisschen, aber was meint er? Meint er diesen Kuli? Meint er die Länge? Meint er die Farbe? Etc. Das ist alles andere als wahnsinnig klar, wenn ich einfach sage, doch. Ja, also da versucht Wittgenstein, diese Momente aufzuzeigen. Das heißt, die ostensive Definition funktioniert nur dann, wenn der Kontext geklärt ist. Also wenn ich in der Lage bin, Rückfragen zu stellen, beziehungsweise das zu beantworten. Wenn Sie fragen, was meinen Sie jetzt, den Stift? Und ich sage, ja, der Stift heißt Dof. Dann ist diese ostensive Definition klar, aber nicht eben in einem vollkommen sprachfreien Raum. Das heißt, dass diese ostensive Definition oder das herkömmliche Verständnis von einem Kontraktualismus eben nicht in der Lage ist, die primäre Verbindung von Sprache und Welt beziehungsweise Bedeutung und Gegenstand herzustellen, sondern dass Sprache hier immer schon vorausgesetzt ist. Also hier ist offensichtlich große Vorsicht geboten. Gut, Wittgenstein versucht über diese Destruktion einer Namenstheorie der Bedeutung eine Reihe von Erblasten der philosophischen Tradition mitzudestruieren. Das sind, ich habe hier drei Momente, dass man diesen Grundzug von Wittgenstein irgendwie oder vom späten Wittgenstein besser versteht, versucht rauszuarbeiten. Es ist auf der einen Seite eine mentalistische Position, also dass quasi intelligible Inhalte vor jeder Sprache sind. Das ist ein Moment des Essentialismus, also was gemeinhin Platon zugeschrieben wird, nämlich dass man irgendwie versucht, vom Konkreten auf das Allgemeine zu abstrahieren und dadurch das lebensweltlich vorliegend Konkrete zu vernachlässigen und so etwas wie die Superbestandteile der Wirklichkeit zu extrapolieren und gleichzeitig, oder als letzten Punkt habe ich hier, dass dieses Exaktheitsideal, mit dem wir permanent operieren, laut Wittgenstein aus der Mathematik kommt und in unserem alltäglichen zu tun haben mit den Dingen, überhaupt nicht angewandt werden muss. Also der erste Punkt, wie er versucht, diesen Mentalismus ein bisschen zurückzudrängen und zu verunmöglichen. Wir werden beim Privatsprachenargument verstärkt noch auf diese Form hingehen. Für Wittgenstein ist es wichtig aufzuweisen, und das ist ja fast schon ein sprachphilosophischer Karlauer, den wir hier permanent wiederholen, dass Sprache und Denken ineinandergreifen. Das heißt, dass Sprache eben nicht ein sekundärer Ausdruck intelligibler Inhalte ist. Es gibt kein sprachfreies hinter der Sprache. Also Bedeutung ist nicht etwas, was von sprachlichen Kontexten enthoben werden kann. So schreibt er ziemlich spät in den philosophischen Untersuchungen Folgendes: Wenn ich in der Sprache denke, so schweben mir nicht neben dem sprachlichen Ausdruck noch Bedeutungen vor, sondern die Sprache selbst ist das Vehikel des Denkens. Also das heißt, ich habe nicht das sprachliche Zeichen und daneben eine Bedeutung und muss versuchen, die zusammenzubringen, sondern im Wort, im sprachlichen Gestus, im Sprachspiel bin ich bei der Bedeutung, beim jeweiligen Gebrauch, wie Wittgenstein sagen würde. Das wird nicht nachträglich zusammengeführt. Er kritisiert aber auch den Essentialismus seiner Frühphase, vornehmlich diesen atomistischen Zug. Also als ob man quasi Welt und auch Sprache immer stärker zerlegen könnte und es letztendlich nur mit logischen Grundbausteinen zu tun hätte. Und er versucht hier vor allem aus der Alltagssprache dieses herkömmliche Verständnis der Analysis zu torpedieren, also der Zergliederung. Und zwar sagt er da einmal, wenn ich den Satz formuliere, bring mir die Bürste mit dem Stiel, also hier quasi die Einzelbausteine irgendwie auseinandergerissen habe, sie auf das Einfachste zusammengebracht habe, ob das einfacher ist wie der Satz, bring mir bitte den Besen. Das heißt, dass wir es im Alltag viel, viel öfter mit komplexen Dingen zu tun haben, die für uns einfacher sind. Es wird immer auf die Perspektive ankommen, auf den Zugang, um zu wissen, was eben das Einfache ist und was das Komplexe ist. Das heißt, erst der Kontext entscheidet, was das Einfachere ist oder was das Komplexere ist, nicht aber eine kontextinvariante Analysis. Zum Exaktheitsideal noch Folgendes. Für Wittgenstein steht es außer Frage, dass das mathematische Exaktheitsideal nicht universal ist. Auch hier wird er wieder auf einen situationsbezogenen Umgang pochen und aufweisen, dass es in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Grade der Genauigkeit geben kann. Also er bringt ein Beispiel, ob das unexakt ist, wenn man die Sonne auf 1 Meter Entfernung nur bestimmen kann oder ob man einem Tischler sagen soll, dass er auf 0,001 Millimeter irgendwie eine Leiste anbringen soll. Wir kennen das auch, also dass manchmal ein Hinweis, stelle ich bitte dorthin, wesentlich eingängiger und unter Anführungszeichen exakter ist, wie wenn ich zu Ihnen sagen würde, stellen Sie sich 2,22 Meter von der Mauer weg und 3,44 Meter von der Tafel. Sie können mit der Angabe nichts anfangen, das ist alles andere als eine exakte Angabe. Wenn ich sage, aber stellen Sie sich ungefähr dorthin, dann wäre das in diesem Kontext irgendwie plausibler. Also hier versucht Wittgenstein aufzuzeigen, dass eben unterschiedliche Kontexte unterschiedliche Grade der Genauigkeit haben und dass diese mathematische Forderung keineswegs immer die einzige Möglichkeit ist. Er versucht, das Ganze noch weiter zu treiben und aufzuzeigen, dass dieses Streben nach einer logischen Exaktheit, und dabei wendet er sich vor allem gegen den logischen Empirismus des Wiener Kreises, letztendlich nur eine Forderung war. Also wenn Sie sich mal das Manifest des Wiener Kreises anschauen, wo behauptet wird, dass die Welt logisch geordnet ist und dass der logische Empirismus die einzige Möglichkeit wäre, diese Ordnung in einer adäquaten Art und Weise zu rezipieren, wird der späte Wittgenstein sagen, dass diese Forderung selbst wieder metaphysischen Charakter hat. Das heißt, dass die Metaphysikkritik des Wiener Kreises selbst wieder als ein metaphysischer Restbestand von Wittgenstein zu entlarven versucht wird. Also das wird eigentlich einen Großteil der analytischen Philosophie vor Wittgenstein betreffen, dass trotz aller Kritik an der Metaphysik, trotz dieser Schiedsrichterfunktion, diese Schiedsrichterfunktion auch nur eine Forderung ist und sich nicht ergeben hat. Also Wittgenstein formuliert in den philosophischen Untersuchungen einmal, die Kristallreinheit der Logik hat sich mir nicht ergeben, sondern sie war eine Forderung. Also logisch die Welt so aufzuschlüsseln, ist alles andere als klar. Vor allem, wenn man von einem Alltag her philosophieren möchte, ist und die Pluralität der alltäglichen Dinge in den Blick nehmen möchte, ist diese Forderung als eine metaphysische zu entlarven. Ich lese noch einen Satz vor, wo Wittgenstein diesen Grundzug innerhalb der abendländischen Philosophie versucht herauszustreichen. Und zwar ist es interessant, das ist das sogenannte blaue Buch. Wittgenstein versucht hier, also im Umkreis von diesem Zitat, Platon und die platonistischen Tendenzen der Gegenwartsphilosophie zu entlarven. Dort schreibt er, Philosophen haben ständig eine naturwissenschaftliche Methode vor Augen. In Klammern muss man natürlich setzen, dass er selbst im Frühwerk genau diese naturwissenschaftliche Methode versucht hat zu forcieren und sind in der unwiderstehlichen Versuchung, Fragen nach der Art der Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Also hier wird vor allem dieser Methodenreduktionismus, die mathematische Exaktheit und Berechenbarkeit von ihm angeprangert. Und er führt dann weiter aus, und das ist jetzt dezidierte Kritik am Wiener Kreis, diese Tendenz ist die eigentliche Quelle der Metaphysik und führt den Philosophen in vollständiges Dunkel. Anstelle von Streben nach Allgemeinheit, also hier die Extrapolation auf ein logisches Fundament, hätte ich auch sagen können, die verächtliche Haltung gegenüber dem Einzelfall. Also Wittgenstein möchte den Einzelfall wieder ein gewisses Eigenrecht einräumen, versuchen diese Pluralität stärker zu berücksichtigen. Sie müssen dabei nicht nur an Nietzsche denken, der diesen Grundzug mit unterschrieben hätte, sondern auch an Heidegger oder an die gesamte Phänomenologie, also Husserls Lebenswelt beispielsweise oder auch bei Heidegger, wo immer wieder dieses Moment des Einzelfalles versucht wird, stark zu machen gegen essentialistische Tendenzen, wie wir sie in der abendländischen Tradition letztendlich von Platon bis Hegel sehr gut kennengelernt haben. Gut, gibt es dazu mal Fragen?
Versteht das nicht, dass das bei den ungenügend, also zwei, drei Folien,
ja.
Bei den ungenügend der hinweislichen Beschreibung geht es, die Lösung dessen ist Kommunikation, also ein Rückfall.
Genau, also was Wittgenstein aufzeigen möchte, ist nicht, dass er die ostensive Definition per se über Bord wirft, sondern er sagt nur, was die ostensive Definition zu erklären beansprucht, nämlich die primäre Verbindung zwischen Sprache und Welt herzustellen, dass das nicht funktioniert, weil da immer schon Sprache mit vorausgesetzt ist. Aber dann funktioniert es.
Aber ich glaube, wir sehen nur, dass ich dann sagen kann.
Zum Beispiel, ja. Aber
also,
was bei ihm permanent im Hintergrund ist, gerade in diesem Spätwerk, ist eine grundlegend oder zutiefst dialogische Struktur der Sprache. Also, wenn Sie brauchen nur einen Blick mal reinwerfen in die philosophischen Untersuchungen, dort wird immer mit diesen Personalpronomen ich und du operiert. Also selbst ein Selbsteinwand, ein Gegeneinwand hat diesen dialogischen Charakter. Das heißt, dass das gesamte Denken sich für Wittgenstein als Dialog der Seele mit sich selbst, um ein Platon-Zitat zu bringen, abspielt. Das heißt, auch Denken ist grundlegend dialogisch verfasst.
Und das Rückfragen muss nicht eine andere Person sein.
Es muss nicht eine andere Person sein, aber wir werden gleich sehen, dass für Wittgenstein Sprache nur Sinn macht, eingebettet in die öffentliche Praxis einer Sprachgemeinschaft. Also Sprache hat ohne Rückbettung in eine Sprachgemeinschaft überhaupt keinen Sinn. Wir fangen nie ab ovo an zu sprechen, sondern sind immer schon eingelassen in geschichtliche, kulturspezifische Kontexte. Also das ist extrem wichtig für Wittgenstein. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann werde ich mal versuchen, diese positive Annäherung kurz zu skizzieren. Also Wittgenstein-Kenner werden dann wahrscheinlich ein bisschen den Kopf schütteln, aber es ist einfach ein Wahnsinn, ein Buch in 2 Stunden im Grunde zu explizieren. Also ich möchte Stoßrichtungen geben, damit Sie selbst Wittgenstein lesen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich finde Wittgensteins Schreibstil als einer der interessantesten deutscher Prosa. Also wenn man sehen will, wie man philosophisch denken kann, glaube ich, muss man Wittgenstein lesen. Das ist eine ganz, ganz eigenartige und eigentümliche Form. Also ähnlich innovativ meines Erachtens wie Wittgenstein oder Derrida. Gut, zunächst mal der erste Punkt, was Wittgenstein unter Sprachspielen versteht. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass Wittgenstein immer wieder diesen kontextabhängigen Gebrauch der Sprache versucht zu forcieren. Das heißt, wir haben es in der Sprache und vor allem in der Sprachphilosophie nicht nur und nicht ausschließlich und auch nicht primär mit einer Sprachform zu tun. Beispielsweise den wahrheitsfähigen Aussagesatz. Also den wir das letzte Mal bei Frege kennengelernt haben. Also der Logos Apophantikos von Aristoteles hinweg tradiert sich eigentlich bis Frege als der maßgebliche Satz der Sprachphilosophie, weil dort mit wahr oder falsch geantwortet werden kann. Und Wittgenstein interessieren nun alle anderen Sprachspiele, alle anderen Sprachformen, wo wir nicht mit Ja und Nein antworten können, wo wir nicht mit diesem Verifikationsideal sofort bei der Sache sind. Und um das deutlich zu machen, dass Sprache wesentlich umfangreicher ist, wie der bloße Behauptungssatz, führt in § 23 der philosophischen Untersuchungen eine Reihe von Beispielen ein, um aufzuzeigen, was wir alles mit Sprache in unserem Alltag tun, um darauf hinzuweisen, dass wir es in der alltäglichen Sprache mit einer Pluralität von Sprachspielen zu tun haben. Und es gilt nun in der Sprachphilosophie in erster Linie diese Pluralität A zu berücksichtigen und B vornehmlich mal zu beschreiben und nicht zu reglementieren. Er schreibt da davon, dass es Befehle gibt, Beschreibungen, Berichte, Rätselraten, Vermutungen, Bitten, Danksagungen, Flüche, Grüße, Witze erzählen, Theaterspielen etc. Also all das machen wir tagtäglich mit Sprache. Also gut, Witze erzählen manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich, zumindest Theaterspielen etc. Danke sagen, bitte. Das sind alle Sprachformen, die sich letztendlich diesem Verifikationsideal nicht mehr beugen. Das sind Sprachspiele, die eben abseits vom Logos Apophantikos, vom wahrheitsfähigen Satz, sich etablieren. Wichtig ist für Wittgenstein nun, dass diese Reihe an Beispielen, was wir mit Sprache alles tun, unabschließbar ist. Nicht reglementierbar, nicht etwas, was wir irgendwie in eine Ordnung bringen könnten. Also hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass ein offenes Konzept von Sprachspielen ins Treffen geführt wird und eben nicht eine bestimmte Klassifikation. Also wir werden das in der nächsten Stunde sehen, dass eigentlich mit der Sprechakttheorie dieses Moment der Klassifikation wieder eintritt und Wittgenstein mal dieses Feld versucht aufzumachen. Es gibt für Wittgenstein in dieser Pluralität von Sprachspielen keine privilegierte Form, also nicht der Behauptungssatz wäre der erste etc., sondern sie stehen gleichrangig nebeneinander. Diese Sprachspiele fügen sich auch nicht einer ahistorischen oder invarianten Ordnung, sondern sie sind geschichtlich und kulturell veränderbar. Er schreibt dort, und diese Mannigfaltigkeit von Sprachspielen ist nichts Festes, ein für alle Mal gegebene, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Also ein dynamisches Konzept von Sprache, das Kultur- und Geschichtskontingent sich abspielt. Wichtig ist dabei für Wittgenstein zu sehen, dass selbst wenn er den Begriff, wobei Begriff unter Anführungszeichen zu verwenden ist, von Sprachspiel nicht mehr davon ausgeht, dass er selbst ein einheitliches Wesen in Anspruch nimmt. Und um das zu verdeutlichen, dass es eben nicht mehr um einen Essentialismus geht, sondern um das Denken eines Pluralismus, versucht er über die Analogie mit dem Spiel uns ein Licht mitzugeben, ein Licht aufzustecken, ein Beispiel zu geben, wie wir permanent ohne Essenz etwas zu denken imstande sind, in dem Sinne, dass wir einfach damit umgehen, ohne eben ein einheitliches Wesen für uns reklamieren zu können. Er schreibt da, wie gesagt, denk nicht, sondern schau. Schau zum Beispiel die Brettspiele an mit ihren mannigfachen Verwandtschaften und geh zu den Kartenspielen über. Hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. Und ganz unten, der letzte Satz, Ähnlichkeiten tauchen auf und verschwinden. Also hier geht es eben darum, wenn wir versuchen, eine allgemeine Definition von Spiel zu geben, letztendlich nicht dorthin kommen. Wir können sagen, sie sind unterhaltend, dann wird Wittgenstein versuchen, ein Beispiel anzubringen, wo ein Spiel nicht mehr unterhaltend ist, oder beispielsweise, wenn wir sagen, Spiele grenzen sich vom Ernst ab, dann wird Wittgenstein sagen, was ist mit einem Gladiatorenspiel oder mit einem Boxkampf als Spiel, das ist doch recht ernst, das kann ja lebensbedrohlich sein, etc. Wir sind nicht mehr in der Lage, für Wittgenstein eine einheitliche Essenz, ein Grundmerkmal dieser Sprachspiele, der Spiele überhaupt ausmachen zu können. Aber was er versucht positiv festzuhalten, ist, dass es wir mit einer Reihe von Ähnlichkeiten, das heißt mit Überlappungen und Überschneidungen zu tun haben. Also nicht einen Kern, sondern wir haben es hier mit einer Reihe von Überschneidungen, Überlappungen, mit einer Art von Konglomerat zu tun, ohne dass wir hier auf einen starken Nukleus rekurrieren können. Und er versucht das mit folgendem Zitat zu erläutern. Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun, wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten einander übergreifen und kreuzen, Ähnlichkeiten im Großen und im Kleinen. Also wir haben es nicht mehr mit einer Essenz zu tun, sondern mit Schnittstellen, ohne dass hier ein gemeinsamer Nenner irgendwie im Vordergrund steht. Wittgenstein fragt in diesen Passagen, ja, was heißt das nun, wenn uns keine exakte Definition zur Verfügung steht? Er sagt, das heißt überhaupt nichts, sondern wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir eigentlich im Alltag problemlos mit diesen nicht-essentialistischen Denkformen umgehen. Wir spielen ja trotzdem Fußball, also die Österreicher weniger, aber andere Nationen mehr, und trotzdem Schach. Also hier sind Möglichkeiten da, dass wir trotzdem diese Spiele spielen, ohne irgendwie dafür eine Definition zu brauchen. Also das wäre hier der erste Zug von Wittgenstein, was dieses Grundmoment anbelangt. Sie müssen mich unterbrechen, wenn irgendwas nicht unklar ist, also wenn etwas unklar ist. Wittgenstein versucht dann weiter zu explizieren, warum er die Sprachspiele nun Sprachspiele nennt. Also ein Moment, glaube ich, ist jetzt klar geworden, nämlich dieses nicht-essentialistische Grundmoment. Für ihn ist es wichtig, Sprachspiele auch als Sprachhandlungen zu verstehen. Also die Separierung zwischen Handlungen und also nonverbalen Handlungen und verbalen Artikulationsmöglichkeiten macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Auch bei den Beispielen vorher, wenn Sie sich die Reihe der BU23 anschauen, da sind auch jetzt Sachen oder Beispiele drinnen, die für uns prima vista überhaupt nichts mehr mit verbalen Artikulationen zu tun haben, also zum Beispiel ein Reigenspiel. Also ich kann da herumtanzen, das hat nicht unbedingt was mit verbalen Momenten zu tun. Und Wittgenstein versucht nun aufzuzeigen, dass es hier nicht mehr um, also in den Sprachspielen nicht mehr um die Vermittlung von abstrakten Bedeutungen geht, also das bedeutet das, sondern dass Sprache sich in ihrem situations- und kontextgebundenen Gebrauch abspielt. Das heißt, der Gebrauch der Sprache als Sprachspiel, als Sprachhandlung steht in den Vordergrund. Also wenn Sie beispielsweise einem Kind, so wird Wittgenstein sagen, den Gebrauch oder beibringen wollen, was dieser Stift ist, da werden Sie nicht sagen, dieser Stift ist etwas zum Schreiben oder so irgendwas, sondern Sie werden dem Kind zeigen, was man damit machen kann. Also dass man auf ein Blatt Papier schreiben kann, dass man, wenn man nicht ganz artig ist, den Nachbarn ein bisschen biegst oder sich irgendwie die Finger stutzig machen kann. Auf jeden Fall sind wir nicht rückgebunden auf diesen Nukleus einer sprachlichen Bedeutung, sondern der vielfältige Gebrauch ist das Entscheidende. Also auch zum Beispiel, was ein Sessel ist, wird uns nicht beigebracht, abstrakt, das ist ein Ding, worauf wir sitzen können, sondern man wird uns draufsetzen oder zeigen, dass man mit dem halt ein bisschen herumgondeln kann, beziehungsweise sich draufstellen kann, um höher zu sein, etc. Also für mich, wichtig für Wittgenstein ist, dass wir uns davon lösen, dass wir so etwas wie eine Extrapolation der Bedeutung haben, sondern damit wir überhaupt Sprache verstehen in unserem Alltag, ist es wichtig, sie aus einem kontextabhängigen Gebrauch heraus zu verstehen. Also wir verstehen eine Bedeutung erst, wie Wittgenstein sagen, wenn wir den vielfältigen Gebrauch mit einem Wort verstanden haben. Und deswegen schreibt in Paragraph 45, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Man könnte auch, also das ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, sagen, Wittgenstein will weg von einer Bedeutungstheorie der Sprache, wie wir es bei dieser Namenstheorie der Bedeutung kennengelernt haben, hin zu einer Gebrauchspraxis von Sprachspielen. Also genau dieser Grundzug wird von seiner Seite versucht zu forcieren. Ein weiterer Punkt, um zu verstehen, was Wittgenstein unter Sprachspiele meint, beziehungsweise aufzuzeigen, dass wir in unterschiedlichen Sprachspielen permanent agieren und uns dort zurechtfinden. Also das Sprachspiel der Universität. In einer Stunde ungefähr bin ich, nicht ganz, in einer eineinhalb Stunden bin ich am Fußballplatz. Da kann ich natürlich nicht so reden, also außer dem Mitspiel und die Gegner stellen mich sofort vom Platz, sondern man wird dort anders agieren. Also wir agieren permanent in anderen Kontexten anders. Das heißt, dass wir in einer Reihe von Sprachspielen permanent uns bewegen können. Diese sind veränderbar, das haben wir schon gehört, kulturspezifisch bedingt. Die sind aber für Wittgenstein rückgebettet immer in Lebensformen oder Weltbilder. Also ich nehme hier Lebensformen und Weltbilder stark zusammen, um aufzuzeigen, dass damit die Gesamtpraktik oder die Gesamtpraktiken, Plural zu verwenden, von einer Sprachgemeinschaft gemeint ist. Also in unserer Sprachgemeinschaft, sei es also mitteleuropäisch, deutsch, zu während der Zeit etc., wird diese Lebensform quasi als selbstverständlich aufgenommen. Das heißt, dass unsere Sprachspiele und unser Weltbild nur vor diesem Hintergrund überhaupt funktioniert. Und unser ganzes Denken und Handeln ist rückgebunden an diese Lebensformen, an diese Weltbilder. Was ist damit gemeint? Wittgenstein versucht aufzuzeigen, dass wir es in dieser sprachpragmatischen Handhabe mit Sprachspielen immer wieder mit einem selbstverständlichen Gebrauch von Sprache zu tun haben, die sich aus einem nicht mehr hinterfragbaren Hintergrund her versteht. Diesen Hintergrund nennt er, wie gesagt, Weltbild oder Lebensform. Dieser Hintergrund ist quasi von einer ganzen Sprachgemeinschaft mitgetragen. Also Sätze, das sind Sätze von Wittgenstein selber aus Übergewissheit. Die Erde hat schon vor meiner Geburt existiert oder kein Mensch kann von Natur aus fliegen. Das sind Sätze, die ich innerhalb meines Sprachspiels nicht mehr oder meines Weltbildes nicht mehr anzweifeln kann. Die sind quasi dermaßen paradigmatisch für unser Selbstverständnis, dass es eben nicht mehr möglich ist, hier noch einmal etwas in Zweifel zu ziehen. Also Wittgenstein wendet sich dabei vornehmlich gegen Moore und seiner Common-Sense-Philosophie, aber auch gegen den hyperbolischen Zweifel von Descartes, um aufzuzeigen, dass wir eben immer wieder rückgebettet sind an Weltbilder. Das heißt, dass Weltbilder für Wittgenstein letztendlich nicht falsch sein können, in dem Sinn, dass sie grundlegend auch anders sein können. Also die Alternative war falsch, wäre hier nicht die rechte, weil das so paradigmatisch ist, so eine absolute Gewissheit, dass ich das nicht noch einmal schaffe, anzuzweifeln. Das ist das schlichtweg unbezweifelbare.
Ja? Zwei Fragen. Die erste ist, erkennt Wittgenstein sowas an wie das Phänomen, dass man einen Satz wörtlich nehmen kann und dann quasi dem pragmatischen Kontext widerspricht?
Zum Beispiel?
Also wenn man sagt, kannst du das Fenster öffnen? Und dann andere sagt einfach ja drauf, weil er dazu tatsächlich physisch in der Lage ist. Die Frage ist ja, wie kann das zustande kommen? Weil ja ganz offensichtlich ist in der Sprachgemeinschaft üblich, die solche Fragen in diesem Kontext als Aufforderung zu verwenden.
Ja, Wittgenstein würde dann einfach sagen, also wenn es da eine Kollision gibt, dann ist das vom ersten als Aufforderung verstanden worden oder artikuliert worden und vom anderen eben als ein Aktpotenz-Sprachspiel.
Ach so, also er ist dann quasi den Kontext übertragen und dass der das wörtlich genommen hat, hat in Wirklichkeit einen Fehler gemacht.
Nein, oder also nicht mit Fehler, sondern er würde sagen, die Inkompatibilität oder quasi das Missverständnis gehört darin, dass beide offensichtlich nicht dasselbe Sprachspiel gespielt haben.
Es wäre nicht in dem Sinne Missverständnis, der macht das ja absichtlich, weil er sich dessen bewusst ist, dass der Satz wörtlich genommen hat. Was anderes bedeutet.
Aber trotzdem ist die Inkompatibilität letztendlich oder Fuß darin, dass zwei Sprachspiele initiiert werden, die nicht miteinander deckungsgleich sind.
Das schon, aber worum es mir geht, ist quasi diesen Aspekt, dass es eine wörtliche Lesart für einen Satz gibt, die für den Sprecher irgendwie doch in einer bestimmten Weise privilegiert ist. Und er sagt sich, da muss noch irgendwas anderes zusätzlich in der Umgebung gegeben sein, damit ich die andere Lesart.
Ja, Wittgenstein würde sagen, ja normalerweise verstehen wir das ja so als Aufforderung. Und insofern wäre das natürlich eine Torpedierung, aber das normale Sprachspiel, wie wir es gewöhnlich verstehen, wäre natürlich im Sinne von Sprecher 1. Also dieses Moment der Ironie, also da ist eigentlich keine Stelle, wo er das irgendwie genauer expliziert, aber ich glaube, mit Wittgenstein könnte man einfach sagen, da treten einfach zwei unterschiedliche Verständnisse von Sprachspielern zueinander. Also er hätte da wenig Probleme damit. Sondern könnte das von seiner Warte aus gut analysieren, warum es da offensichtlich ein Missverständnis ist.
Ja, warum schon, aber dass der eine, der Antwortende eben auf die Idee kommt, das zu machen und sich dann quasi auf den wörtlichen Sinn zu berufen. Wenn man jetzt quasi eine
aber ist das der wörtliche Sinn? Das ist ein anderer Sinn. Ja, also willst du unmittelbar dazu?
Ja. Also man kann ja einfach sagen, der andere ist halt in das Sprachspiel des Witzes eingetreten.
Also ja, also das, oder der Ironie.
Wenn ich das sage, dass ich das Fenster öffne und dann sage, ja, dann lache ich ja selber auch, weil ich verstehe, dass das jetzt ein Witz ist. Also das ist einfach ein anderes Sprachspiel, das halt dann plötzlich gespielt wird, aber beide ja irgendwie wieder da drinnen sind. Wenn das ernst wird, gemeint ist,
ich würde nur sagen, dass das nicht das wörtliche Sprachspiel ist, sondern, wie du richtig gesagt hast, quasi ein Sprachspiel des Witzes oder Ironie, der bewussten Torpedierung, nicht so, als ob es ein eigentliches, sondern weniger eigentliches
ist. Okay, also Wittgenstein legt sowas wie Wörtlichkeit einfach ab, quasi.
In dem Sinne schon, dass man glaubt, damit hätte man die eigentliche Bedeutung.
Okay, ja? Gut. Und der zweite Punkt wäre, ob es bei ihm irgendwie Reflexionen über das Lernen von zwei Sprachen oder sowas gibt, weil wenn er sagt, eine Sprachgemeinschaft ist an ein Weltbild geknüpft und vor allem, wenn für ihn tatsächlich die Sprache das Vehikel des Denkens ist, also wenn man das wirklich so extrem sieht, wie er eben da das Erlernen einer Zweitsprache sieht und nicht nur den Kindern.
Ja, also es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Zweitsprache in dem Sinn bei ihm nicht nur, dass damit eben ein anderes semantisches System irgendwie verknüpft ist, sondern tatsächlich eine andere Perspektive auf die Welt, ein anderes Weltbild. Und da gibt es für ihn tatsächlich also Momente, dass wir eben nicht, also wenn es jetzt ein fundamental anderes Weltbild ist, er unterscheidet meistens das Mythologische und das Rationalistische, oder beispielsweise religiöse von nicht-religiösen Weltbildern, also meine nicht den Transfer zwischen Deutsch und Italienisch oder Englisch und Spanisch, sondern vor allem, also wenn ein ganzes Weltbild mittransportiert wird, und dann gibt es für ihn unvermeidbare und auch unüberbrückbare Brüche. Also vor allem in seinen religionsphilosophischen Schriften versucht er es immer wieder zu betonen, dass es zwischen dem religiösen Weltbild und einem areligiösen Weltbild keinen Übergang gibt. Also hier werden ganz stark Brüche forciert. Also es hat nicht primär mit der natürlichen Sprache zu tun, sondern mit diesem überkommenen Hintergrund des Weltbildes.
Nur wegen dem harmonischen Satz, das muss ja gar kein Wechsel des Sprachspiels sein, sondern das ist doch ein Aspekt sehen. Also man kann es doch als Aufhören und Sehen im Satz oder einfach als Möglichkeit für eine harmonische Antwort. Das ist nur ein Aspekt eines bestimmten Satzes. Also wir müssen nicht das ganze Sprachspiel wechseln, oder? Also, bisher haben können
halt unterschiedliche
Aspekte gesehen werden.
Ja, also Sie argumentieren jetzt quasi aus einem gereifteren Hintergrundwissen, was Wittgenstein anbelangt. Ich habe versucht, das einfach nur so aufzuzeigen, dass es bei ihm eben nicht ein wörtliches Sprachspiel und übertragene metaphorische Sprachspiele gibt, sondern dass letztendlich bei ihm eben durchaus, also derselbe Satz in unterschiedlichen Sprachspielen fungieren kann. Ja, aber Sie haben absolut recht, also der späte Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen, vor allem im zweiten Teil, versucht vornehmlich dieses Moment des Aspektwechsels darzulegen, dass etwas uns immer als etwas gegeben ist und darauf unterschiedliche Hinsichten gegeben sein können. Was er hier will, ein bisschen habe ich das jetzt schon ausgeführt, ich werde das versuchen ganz kurz zu fassen, um aufzuzeigen, worauf Wittgenstein hin will, nämlich, dass es letztendlich so etwas wie eine weltbildunabhängige Letztbegründung nicht gibt. Also wir sind immer in Weltbildern, argumentieren aus Weltbildern heraus. Streiten können wir nur, indem wir in einem Weltbild übereinkommen. Also diese grundlegende Gleichgemeinschaft ist quasi konstitutiv für jede Diskussion.
Mir ist das gerade noch der Folie ganz unten aufgefallen, wo du schon verschiedene Weltbilder, also das rationalistische Weltbild steht gleichberechtigt mit dem religiösen. Ja. Wo steht der Mensch, der feststellt, dass das gleichberechtigt ist? Ja.
Das ist eine gute Frage, weil Wittgenstein meines Erachtens selbst da selten auf seine Position reflektiert. Also wie er das überhaupt behaupten kann. Erstens, ob er da quasi nicht einen Weltbild externen Standpunkt einnehmen möchte oder selbst quasi in einem Weltbild-Relativismus sich verliert. Ich glaube, er versucht aufzuzeigen gleich, dass es hier Inkompatibilitäten gibt, die eben nicht auf ein einheitliches Moment zurückgeführt werden können. Das versucht er aufzuzeigen. Und insofern hätte quasi jedes Weltbild innerhalb des Funktionierens eine Berechtigung, ohne dass es durch das andere besser oder schlechter aufgelöst wird. Ja. Also von dem her, glaube ich, also die Position ist mir bei Wittgenstein selbst nie schlüssig irgendwie dargelegt worden. Auch zum Beispiel seine Rede über das Sprachspiel ist das auch noch ein Sprachspiel oder versucht das schon von einer höheren Ordnung zu sprechen? Also in der Wittgenstein-Sekundärliteratur gibt es beispielsweise Unterscheidung zwischen vertikalen und horizontalen Sprachspielen, um anzuzeigen, dass es hier ein Problem gibt, weil natürlich, wenn eine Ordnungsstruktur postuliert wird, ist natürlich immer die Frage, von woher spricht der, der diese Ordnungsstruktur postuliert. Also das ist sicherlich eine gravierende Frage an Wittgenstein. Ich selbst habe darauf keine schlüssige Antwort. Aber ich werde gleich eine formulieren.
Ja? Ich finde die Weltbildertheorie jetzt ein bisschen problematisch, weil zum Beispiel, dass die Welt vor mir schon existiert hat, kann ich eben als Wissens nicht überdenken oder hinterfragen oder bezweifeln können. Also ich kann jederzeit sozusagen nach Beginn des Lebens sitzen und von heute denken, dass vor mir nichts existiert hat. Und das könnte man keines Gegenteil wirklich.
Ja. Und Wittgenstein würde sagen, wenn du ehrlich mit dir bist, dann wirst du das nicht können. Du wirst nicht allen Ernstes annehmen können, erbringen, dass die Welt vor deiner Geburt nicht existiert hat. Dass mit deiner Geburt die Welt auf die Welt gekommen ist. Also da wird Wittgenstein sagen, das nimmt niemand von uns an. Genauso wie du quasi nicht davon ausgehen kannst, dass dir heute oder jetzt zwei Füße fehlen. Du kannst nicht zweifeln, dass dir beide Füße fehlen. Also er würde sagen, hier hört der Zweifel auf. Das sind solche Selbstverständlichkeiten, die wir nicht ernsthaft, also so ein bisschen im Spiel vielleicht schon, aber nicht ernsthaft bezweifeln können. Genau, also um das tatsächliche Zweifeln jetzt im kartesianischen Sinn. Für ihn wäre Descartes, auch wenn er jetzt diesen hyperbolischen Zweifel postuliert, quasi nicht ehrlich mit sich selber, weil da Sachen vorausgesetzt werden. Das hat zum Beispiel auch umgekehrt, wenn du mich fragst, welche Farbe hat das Auto von deinem Vater, und ich sage blau, und du fragst, warum, dann sage ich, ja, er hat es mir gesagt, oder ich habe es gesehen, und dann würde ich sagen, warum weißt du, dass es blau ist? Und er würde dann sagen, da hört es irgendwo auf. Ja? Wenn du mich noch fragst, was blau ist, dann kann ich nur sagen, ja, es ist blau, ich weiß, was blau ist, Deutsch ist meine Muttersprache. Ja? Also da würde er sagen, habe ich die Begründung erschöpft, so bin ich nun auf dem harten Felsen angelangt und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin dann geneigt zu sagen, so handle ich eben. Oder blau ist blau, Deutsch ist meine Muttersprache. Also deswegen auch dieser Satz, das Wissen gründet sich am Schluss auf Anerkennung. Also ein ganz stark pragmatischer Zug. Zu deiner Frage noch, warum, also von welchem Standpunkt aus das überhaupt postuliert werden kann. Ich glaube, wenn man Wittgenstein nicht den Vorwurf des performativen Selbstwiderspruches machen möchte, zu sagen, er postuliert eine harte Ordnung von Sprachspielen und von einem Weltbildpluralismus, dann glaube ich, muss man in einer intensiven Art und Weise seine stilistischen Bemühungen würdigen. Also das heißt, was ich hier in der Kürze nicht machen konnte, aufzeigen, inwiefern diese einzelnen Paragraphen nicht mehr typisch etwas behaupten, sondern versuchen, Momente aufzuzeigen, die durchaus aber selbst noch einmal sich in Frage stellen lassen. Also das, was ich hier bringe, ist quasi Wittgenstein runtergebrochen auf einen olympischen Erzähler und diese offene Dialogform nicht ernst zu nehmen. Also indem ich sage, also gerade dieser späte Wittgenstein und der späteste Wittgenstein, der wird nicht mehr sagen, ich behaupte etwas, sondern er versucht, Momente aufzuzeigen, die durchaus eben ineinander gebrochen werden können. Also das ist auch wahnsinnig interessant, wenn man sich anschaut, nur die Beispielgebung, nämlich dieselben Beispiele im Brown Book und im Blauen Buch im Verhältnis zu den philosophischen Untersuchungen, dass in diesen früheren Textstufen von 34 und 35 immer noch gesagt wird, wie das Beispiel zu verstehen ist. Das ist mehr oder weniger eine Illustration eines philosophischen Gedankens. Und in den philosophischen Untersuchungen nimmt er Beispiele weitgehend zurück und formuliert das am Ende meistens mit einer Frage, sodass sich der Leser einen Reim drauf machen muss. Also, wenn du so willst, dass du meinen Reim auf das drauf. Aber deine Frage ist natürlich absolut berechtigt und ich würde sagen, wenn man Wittgenstein stilistisch ernst nimmt, dann packt er nicht in diese Frage. Ja, das müssen wir dann schauen. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Weil ich, das ist sehr gut, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde noch Zeit für dieses Privatsprachenargument. Ja?
Und dann sich, man kann es sinnvoll sagen, man kann das gibt zum Beispiel den König, der kriegt den ganzen Weg zu hören, dass ihn in die Welt gekommen hat und es glaubt auch. Aber wenn man ihm dann sagt, zeigen kann, dass es nicht so ist, dann kann er sich dafür annehmen. So, dann bricht sein ganzes Weltbild zusammen, sein Lebensbaum. Deswegen kann man auch nichts tun, also man alles bezweifeln könnte, dass man sein ganzes Weltbild nicht bezweifeln kann.
Ja. Also ich hoffe, dass ich das versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Also das Beispiel aus Übergewissheit wäre genau das, dass es letztendlich nicht, also es gibt nicht eine einfache Kompatibilität der Weltbilder, sondern von einem Weltbild in das andere zu wechseln, wäre eben ein eklatanter Bruch. Eben zum Beispiel von einem religiösen, einem nicht religiösen oder mythologisches in ein rationalistisches Weltbild. Und für Wittgenstein der Versuch hier einfach aufzuzeigen, dass es hier diese Brüche gibt, und dass die letztendlich unversöhnbar nebeneinander stehen. Und da würde ich Ihnen also absolut recht geben. Gut, darf ich fragen, wer sich diese Passagen angeschaut hat? Okay. Ich möchte jetzt was bringen. Also ich bin mir nicht sicher, das ist eigentlich das erste Mal in der Vorlesung, wo ich nicht sicher bin, ob ich einen Text wahnsinnig gut rezipiert habe, obwohl ich mich lange damit beschäftigt habe, beziehungsweise ob ich Ihnen diesen springenden Punkt so näher bringe, dass Sie verstehen, worum es Wittgenstein geht. Dieses Anti-Privatsprachen-Argument formuliert Wittgenstein auf 80 Paragraphen ungefähr oder 70 der philosophischen Untersuchungen. Es gibt auch Manuskripte vorher, wo er versucht, das zu explizieren. Das Ganze, und das erschwert jetzt Ihr Verständnis, ist eingebettet in Wittgensteins Verständnis des Regelfolgens. Das spare ich jetzt aus, weil das irgendwie nicht hier zeitlich reinpasst. Auf jeden Fall ist dieses Anti-Privatsprachen-Argument hochkomplex und eigentlich Gegenstand der Forschung, seit diese philosophischen Untersuchungen erschienen sind. Vor allem seit einem berühmten Buch von Saul Kripke, der dieses Privatsprachen-Argument und das Regelfolgen so stark wieder in den philosophischen Diskurs reingebracht hat, Anfang der 80er Jahre, dass es eigentlich Bibliotheken über dieses Privatsprachenargument gibt, beziehungsweise ob Wittgenstein Recht oder Unrecht hat. Also jeder, zumindest angelsächsische Philosoph, der etwas auf sich hält und der sich als Sprachphilosoph versteht oder Philosophin, der hat zumindest einen Artikel über das Privatsprachenargument geschrieben. Was ist damit gemeint? Also erstens, Wittgenstein vertritt keine Privatsprache, deswegen Anti-Privatsprachen-Argument. Also in der Literatur wird es oft auch als Privatsprachen-Argument bezeichnet. Wichtig ist, dass Wittgenstein eine prinzipielle Privatsprache meint. Also gemeint ist nicht, weil das Beispiel davor, da war das der Lonely Wolf, Old Wittgenstein, Ludwig sich irgendwo in Fjorden in Norwegen aufgehalten hat oder dass ein Künstler wie Leonardo da Vinci einen Geheimcode entwickelt hat, also Wittgenstein auch. Gemeint ist kein innerer Monolog, beispielsweise wie wir den von Schnitzler oder Joyce kennen. Gemeint ist schlichtweg ein strikt privates Bedeutungswissen. Also gemeint ist eine private Semantik, ein privatimes, also eine Privatheit des Besitzens und eine Privatheit des Wissens. Also eine Privatheit in diesem exklusiven Sinne, die sich nicht in eine öffentliche Sprache übersetzen lässt, und zwar per Definitionen. Also mit Privatsprache ist eben nichts gemeint, wenn ich sage, müssen nur heißen, mir geht es halt nicht so gut. Das kann ich übersetzen. Müssen nur wäre keine Privatsprache. Ich müsste etwas haben, das ich sonst nicht mitteilen, nicht benennen kann, nicht in eine öffentliche Sprache überführen kann. Also Wittgenstein schreibt, also 243 versucht er das ganz klar zu machen, die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann. Also nur, ausschließlich er. Und auf seine unmittelbaren privaten Empfindungen. Ein anderer kann diese Sprache also nicht verstehen, und zwar per Definitionen. Es geht eben hier um diese prinzipielle Privatsprache. Also nur der Privatsprecher oder die Privatsprecherin weiß, ob sie die spezifische Empfindung empfindet und wie er oder sie die Empfindung benennt. Also Privatheit des Besitzes, Privatheit des Wissens, Privatheit der Semantik. Also in diesem sehr, sehr exklusiven Verständnis. Also das ist hier ganz wichtig, dass man von dem her versucht auszugehen. Die Frage ist nun, also Gerald und ich, wir telefonieren meistens vor der Vorlesung 1 bis 2 Stunden und heute war es besonders lang, weil für Gerald nicht ersichtlich war, gegen welche Position sich Wittgenstein explizit wendet. Wittgenstein wendet sich explizit gegen gar keine Position. Also das ist wahnsinnig schwierig in den philosophischen Untersuchungen, weil kaum andere Philosophennamen vorkommen. Es ist nicht immer ersichtlich, gegen wen sich irgendwie Wittgenstein versucht abzugrenzen. Aber was klar wird in diesem Privatsprachenargument ist, dass er sich gegen einen Grundzug der gesamten neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie versucht abzugrenzen, nämlich die Philosophie, die davon ausgeht, dass es ein isoliertes Ego gibt, das ein privates Bedeutungswissen in einem Innenraum des Bewusstseins halten kann. Also eigentlich das, was sich der Mitzitant generell unter einem Ich vorstellt. Also irgendwelche Vorstellungen, die sind in meinem Kopf. Ich habe einen Schmerz, den kann überhaupt niemand verstehen, der ist so wild oder so furchtbar, der ist überhaupt nicht mitteilbar, nur ich kann den quasi in mir irgendwie benennen. Es gibt da eine ganz strikte Trennung zwischen innen und außen. Also es wird nicht davon ausgegangen, dass eben dieses Ego in einer Gemeinschaft ist und gleichzeitig eben in einer Welt, sondern ein isoliertes Ego, das erst nachträglich mit allen Schwächen und Stärken etwas kommunizieren kann. Und diese Kommunikation kommt quasi nie dorthin, wo für mich diese Empfindung als dieses Bedeutungswissen liegt. Dass mit dieser Position, gegen die jetzt Wittgenstein sich auflehnt, nicht nur, sagen wir, in der Tradition zu verorten ist, sondern ein Großteil eigentlich der Philosophy of Mind-Positionen mit einschließt, beziehungsweise psychologische Ansätze versucht, ein sehr bekannter Wittgenstein-Interpret, nämlich Joachim Schulte, aufzuzeigen. Ich habe das Zitat hier angeführt, das ungefähr klar ist, dass Wittgenstein die halbe Tradition und die ganze Gegenwartsphilosophie meint, oder auch die halbe Gegenwartsphilosophie. Er schreibt da, so stützen sich nicht nur alle Vertreter des kartesianischen Dualismus und zumindest die große Mehrzahl der klassischen Empiristen, also vor allem Jung ist da laut der Interpreten gemeint, auf eine mit dieser Idee verwandten Konzeption, sondern auch der von zahlreichen kognitiven Psychologen und anderen Artificial Intelligence Fans befürwortete Gedanke einer Language of Thought wirkt nachgerade wie eine naive Parodie der von Wittgenstein angegriffenen Position. Also hier soll zumindest der Bogen umrissen sein, gegen was es hier gehen könnte. Nun, wie stellt sich Wittgenstein das Gedankenexperiment vor, wie dieser Privatsprachler umgeht? Und zwar führt er folgendes Szenario an, nämlich bei einer bestimmten Empfindung, Wittgenstein setzt sie unter Anführungszeichen und benennt sie groß E. Immer wenn diese bestimmte Empfindung groß E kommt, dann trägt der Privatsprachler irgendetwas in sein Tagebuch ein. Also zu sagen, da die Empfindung, nur ich habe sie, ich habe die identifiziert und trage das ein. Diese vollkommen subjektive Empfindung ist, wie gesagt, bei Definitionen nur der Privatsprecherin zugänglich. Und was in der Art und Weise privat und introspektiv empfunden wird, ist sonst nicht weiter beschreibbar. Also auch der Punkt ist extrem wichtig, was dieses E ist. Wir können nicht mal mehr von einer Empfindung oder von einem Etwas sprechen, weil das schon Worte der allgemeinen öffentlichen Sprache sind. Wir können erst recht nichts über die Intensität, Dauer, Qualität etc. sagen. Weil das natürlich immer Rückgriffe auf die öffentliche Sprache wären. Also auch hier wäre zumindest ein erstes Grundproblem da bei dieser Privatsprache. Es stellt sich die Frage, was soll denn das sein, wenn wir es überhaupt nicht benennen können, mit nichts, mit keinem Adjektiv, mit keiner detaillierteren Beschreibung. Wir können nicht mal Grundkategorien darauf anwenden. Und jetzt, also es kommt ein bisschen diese Dialogstruktur von den philosophischen Untersuchungen hier rein, sagt der Privatsprecher Folgendes: Aber ich spreche oder schreibe das Zeichen und dabei konzentriere ich meine Aufmerksamkeit auf die Empfindung, zeige also gleichsam im Inneren auf sie. Also der Privatsprecher lässt sie jetzt nicht locker und sagt, ja, das ist mir wurscht, also wenn das eben nicht in der allgemeinen Sprache ist, ich mache das wie die ostensive Definition vorher, ich zeige einfach auf diese Empfindung. Wichtig ist, dass hier die ostensive Definition natürlich hinterrücks eingeführt wird mit den ganzen Problemen, die wir vorher gesehen haben, und auch, dass diese Empfindung dinganalog verstanden wird. Also die Empfindung wird wie als ein Etwas, ein Ding in meinem Innenraum verstanden. Und gegen diese Interpretation versucht sich Wittgenstein nun abzugrenzen. Vorher nur ein kleines Zwischenresümee, um das noch einmal einzuholen von der ostensiven Definition. Selbst bei einfachsten Sätzen, oder man könnte auch sagen bei einzelnen Wörtern, setze ich schon den Gesamthintergrund der Sprache voraus. Das ist ein Grundparadigma in Wittgensteins Spätphilosophie. Man kann das auch als Kontextprinzip bezeichnen. Wittgenstein schreibt selbst in den philosophischen Untersuchungen, einen Satz verstehen heißt eine Sprache verstehen. Also man könnte sagen, dass ein sprachlicher Ausdruck, ob das jetzt ein Wort oder ein Satz ist, nur in einem Kontext, Satz oder einer Sprache überhaupt einen Sinn hat. Ohne dieses Kontextprinzip wäre überhaupt keine Bedeutung innerhalb einer Sprache auszumachen.
Er sagt, einen Satz verstehen heißt eine Sprache verstehen. Da kommt irgendwie nicht in der Weise die Frage, was heißt eine Sprache zu verstehen?
Was würdest du sagen?
Naja, das ist ein Problem, weil tut, kommt mir vor, also wenn ich das jetzt irgendwie so höre, so als wäre quasi die öffentliche Sprache eine definitive, an der sich die einzelnen Sprecher orientieren können. Und das würde ich sowieso nicht einmal akzeptieren. Weil Sprecher können sich einfach. Sprecher haben eigene Intuitionen über ihre Sprache, können sich darüber uneins sein, aber trotzdem sicher, dass sie diese Intuition haben. Also, wenn man das Ganze von der grammatischen Seite sieht. Es gibt Sprecher des Englischen, die akzeptieren gewisse grammatische Konstruktionen als korrekt, und es gibt andere Sprecher, die sagen, das geht nicht.
Ja, aber was heißt das? Wenn du sagst, du hast eigene Intuitionen, die artikulieren sich ja immer nur in einer öffentlichen Sprache.
Nein, ja, aber das.
Also das heißt, bei jeder basalen Empfindung, bei jeder basalen Erfahrung kommst du nie darum herum, dieses als etwas zu bezeichnen, sonst ist es nichts. Und dieses als etwas bezeichnen vollzieht sich nur im Rückgriff auf eine bereits vorhandene Sprache.
Ja, aber der Punkt ist ja, dass es überhaupt nicht so klar ist, dass man von der öffentlichen Sprache, die im allgemeinen Gebrauch ist, so als definitiv einer sprechen kann.
Aber macht er das?
Ja, das weiß ich nicht genau.
Aber er versucht ja aufzuzeigen, dass die Sprachspiele offen sind und variabel. Also dass mit einer, dass das irgendwie abgeschlossen wird, behauptet er nicht. Er versucht aber aufzuzeigen, dass es nicht darum gehen kann, quasi Sprachen oder sagen intelligible Inhalte, Empfindungen etc. unabhängig von einer bereits öffentlich zitierten Sprache zu benennen. Das heißt, das, was wir eben unter Sprachvollzug nennen, ereignet sich nur im Rückgriff auf eine bereits schon vorhandene Sprache.
Das schon, aber die ist ja für jeden doch ein bisschen anders. Und jeder kennt unterschiedliche Wörter von der Sprache, jeder kennt das Ganze ja irgendwie schwimmen.
Und absolut, das sind Trends, die sich.
Ja, aber daher ist es jetzt ein Problem, wann sage ich, wie steht das Wort wirklich? Ja, also ich meine, es sollte möglich sein zu sagen, ich verstehe dieses Wort, ohne jetzt irgendwie sagen zumindest, ich verstehe diese Sprache, weil genau das letzte, der ausgesprochen vage ist.
Also da wird jetzt der ganze Komplex des Regelfolgens mit reinkommen. Wittgenstein wird sagen, also du oder ich verstehe dann eine Sprache, wenn wir quasi gemäß den Regeln dieses Sprachspiels so handeln können. Also wenn ich zu dir sage, öffne das Fenster und du machst die Tür zu, dann würde ich sagen, du hast den Satz nicht verstanden.
Ja, aber dann können wir ja eigentlich nur von jeweils einzelnen Sprachspiel reden, von der ganzen Sprache, oder?
Nein, weil ich hier quasi nicht, also er sagt ja, Satz verstehen heißt, eine Sprache zu verstehen, das heißt einfach, dass es nicht darum geht, quasi isolierte Merkmale herauszunehmen, sondern dieses ganze Netz ernst zu nehmen. Und dieses Netz ist natürlich nicht vollständig, nicht geschlossen, nicht abgrenzbar, sondern auch erweiterbar, aber es funktioniert quasi nur in diesem, sagen wir, pragmatischen Rückgriff auf das Regelfolge. Dort würden wir sagen, du hast eine Sprache verstanden. Also man könnte es auch im weitesten Sinne, weil du dich da gut auskennst, mit dieser Davidschen Unterscheidung zwischen Interpretieren und Sprechen zusammenhängen. Okay. Gut. 10 Minuten noch. Ich schaue, dass ich das hinkriege. Also dessen ungeachtet, dass der Sprach, also der Privatsprachler oder die Privatsprachlerin eigentlich nichts bezeichnen kann. Weil selbst etwas oder Empfindung zu sagen, ist immer schon ein Wort der öffentlichen Sprache, will Wittgenstein meines Erachtens noch auf einen wichtigeren Punkt aufmerksam machen. Und zwar, ich hoffe, dass ich das rüberbringe und ich hoffe auch, dass ich Wittgenstein hier richtig verstanden habe. Nämlich Folgendes. Wenn diese Empfindung eh wiederkehrt, hat laut Wittgenstein der Privatsprachler kein Kriterium in der Hand, dass er die Zuordnung von Empfindung und Bedeutung korrekt tätigt. Das heißt, der Privatsprachler hat kein Bedeutungskontinuum, keine Identität für eine falsche oder korrekte Identifizierung. Er weiß eben nicht, was eh überhaupt ausmacht, beziehungsweise eh nicht ausmacht. Also das ganze Argument, ich werde das jetzt versuchen, noch detaillierter zu entschlüsseln, das ganze Argument wird nicht erinnerungsskeptisch formuliert, also dass man irgendwie Gehirn wie ein Nudelsieb hätte, man würde das irgendwie nicht zusammenkriegen, sondern wirklich kriterienkritisch muss das aufgefasst werden. Es fehlt schlichtweg für Wittgenstein das Kriterium der Identität. Das heißt, der Privatsprecher, die Privatsprecherin hat bei der reidentifikatorischen Bezugnahme, also wenn diese Empfindung eh wieder auftritt, keine Möglichkeit, das erste und das zweite Erinnerungsbild zu vergleichen, weil nämlich so Wittgenstein so etwas wie ein Maßstab fehlt. Es fehlt der Maßstab, E1 und E2 zu vergleichen. Und zwar versteht der Maßstab meines Erachtens unter einer ganz bestimmten Hinsicht, nämlich, dass der Maßstab, der eine Identifikation bestätigen könnte, letztendlich nicht vorhanden ist, weil dieser Maßstab im Innern selbst liegt. Das heißt, dass dieser Maßstab nicht von dem unabhängig ist, von dem er gemessen wird. Also das ist der erste Schritt. Ich versuche das jetzt über 2 Folien noch irgendwie zu verdeutlichen. Die Privatsprecherin wendet ein und versucht dagegen zu halten. Aber ich kann doch auch von einer Erinnerung an eine andere appellieren. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich mir die Abfahrtszeit des Zuges richtig gemerkt habe und rufe mir zur Kontrolle das Bild der Seite des Fahrplans ins Gedächtnis. Haben wir hier nicht den gleichen Fall? Also, die lässt nicht locker und sagt, nein, ich rufe mir einfach das Bild in Erinnerung. Also, 9:17 Uhr fährt der Zug und führt das vor mein geistiges Auge und Wittgenstein, oder sagen wir, die Gegenstimme, formuliert das so, also ich möchte es wegbringen vom Autor, wie Sie gemerkt haben. Nein, denn dieser Vorgang muss nun wirklich nicht die richtige Erinnerung hervorrufen. wäre das Vorstellungsbild des Fahrplans nicht selbst auf seine Richtigkeit zu prüfen? Wie könnte es die Richtigkeit der ersten Erinnerung bestätigen? Und jetzt kommt eine Illustration, die, glaube ich, eine Idee geben kann, wo Wittgenstein hin will. Als kaufte einer mehrere Exemplare der heutigen Morgenzeitung, also denkt es in die Krone, um sich zu vergewissern, dass sie die Wahrheit schreibt. Also ich habe quasi keinen anderen Maßstab mehr, wie den, den ich hier vorgebe. Eine Morgenzeitung wird quasi als Legitimation für die andere genommen, aber nicht, also vom selben Typus, aber nicht mehr ein externer, ein anderer Maßstab. Also Wittgenstein auf 2,78 oder 79 bringt er das Beispiel auch, die Frage, wie groß bin ich, und ich sage, so groß. Ja. Das bringt natürlich nichts, das bringt uns nicht weiter, weil wir quasi einen externen Maßstab brauchen, das Metermaß, und nicht, wenn ich sage, ja, bis zur Scheitel, also bis daher bin ich groß. Das ist nicht der Punkt, der hier gebracht wird, oder wo es hin soll. Das heißt, dem Privatsprecher fehlt der Maßstab für die Bedeutungskonstanz bzw. Bedeutungsidentität von der ersten und der zweiten Empfindung. Wittgenstein versucht aufzuzeigen, dass der Fahrplan, wenn er nur in der privaten Vorstellung als Erinnerungsbild enthalten ist, kein Kriterium angeben kann, dass das Erinnerungsbild auch richtig ist, beziehungsweise dass das richtige Erinnerungsbild ist. Die Erinnerung, um das weiter auszuführen, an das Bild des Fahrplanes, wird nur durch ihr selbst bestätigt. Also genauso wie die Morgenzeitungen, und das besagt überhaupt nichts. Und Wittgenstein kommt zu diesem vernichtenden Zwischenresümee, und eine private Sprache könnte man Laute nennen, die kein anderer versteht, das gesteht dazu, ich aber zu verstehen scheine. Das heißt, ich selbst verstehe die nicht, weil ich keine Möglichkeit habe der reidentifikatorischen Bezugnahme auf einen externen Maßstab. Ist das halbwegs schlüssig?
Halbwegs.
Halbwegs? Nachlesen. Gut, ich versuche das noch irgendwie fertig zu machen. Vielleicht wird es durch dieses Beispiel irgendwie deutlicher. Wittgenstein bringt, wenn Sie die Passagen sich angeschaut haben, zwei wahnsinnig witzige Beispiele noch. Das eine habe ich Ihnen vorenthalten, weil es so lang dauern würde, mit dieser Schachtel von den Käfern. Ein philosophischer Karlauer. Und das zweite wäre dieses Bild des Manometers. Und zwar versucht die Privatsprecherin immer noch dagegen zu halten. Okay, das mit diesem privaten Erinnerungsbild funktioniert nicht. Ich binde das jetzt aber rück an einen externen Maßstab. Und zwar, dass ich aufzeige, dass ich mich richtig daran erinnere, also dass die Identifikation korrekt ist, weil gleichzeitig mit der korrekten Identifikation der Blutdruck steigt. Also immer, wenn ich die Empfindung habe, also wenn ich an die Sprachphilosophie denke, steigt mein Blutdruck. Also da weiß ich, da geht es um was. Also, aber das ist so privat, dass ich Ihnen das natürlich nicht mitteilen kann. Und jetzt sagt Wittgenstein Folgendes. Das ist ein sehr provokanter Gegeneinwand. Und nun scheint es hier ganz gleichgültig zu sein, ob ich die Empfindung richtig wiedererkannt habe oder nicht. Nehmen wir an, ich irre mich beständig bei Ihrer Identifizierung, so macht das gar nichts. Also es ist jetzt vollkommen kontraintuitiv. Da denken Sie, was will er jetzt sagen? Also ich habe diese Empfindung eh, der Blutdruck steigt, damit habe ich doch über das Manometer einen externen Maßstab für die Identifizierung. Jetzt versucht aber Wittgenstein das gegenzulesen und sagt, angenommen beim Auftreten von E steigt der Blutdruck nicht, hat dann der Privatsprecher irgendeinen Grund noch anzunehmen oder zu behaupten oder daran festzuhalten, dass diese Empfindung falsch identifiziert worden ist oder falsch erinnert worden ist. Und Wittgenstein verneint das. Er sagt, es gibt überhaupt keine Gründe, sich rückzubeziehen auf dieses innere Bedeutungswissen, wenn eine Empfindung identifizieren letztendlich heißt, das mit einer blutdruckerhöhenden Empfindung zu identifizieren. Ob das E oder meinetwegen F oder G ist, ist einerlei. Das muss nicht E2 sein. Ich kann nur sagen, die Empfindung ist Blutdruck erhöhen, aber selbst kann der Privatsprecher nichts dagegen halten, wenn er sagt, nein, das ist sicher E2, der Blutdruck steigt nicht, oder das ist sicher nicht E2 und der Blutdruck steigt. Das heißt, dass hier in der Art und Weise dieser Rekurs auf ein privatimes Bedeutungswissen sich als unnötiger und unhaltbarer Zwischenschritt erweist. Das Fazit kommt jetzt gleich, also noch zwei Folien und dann sind wir am Ende. Das heißt, laut Wittgenstein würde es für den Privatsprecher überhaupt keinen Unterschied machen, wenn anstelle der Empfindung E einfach eine andere Empfindung treten würde, solange sie dieselbe Funktion ausübt, nämlich Blutdruck steigern zu sein. Eine falsche Identifizierung und auch eine korrekte ist somit unerheblich. Der Verfechter der Privatsprache, um das noch einmal zu wiederholen, was ich davor schon gesagt habe, hat überhaupt nichts in der Hand, wenn er darauf beharrt, dass das die Empfindung E ist, der Blutdruck aber nicht steigt. Und das Fazit für Wittgenstein ist eben, dass diese privatime Empfindung letztendlich fallen gelassen werden kann, oder in diesem Käferbeispiel, dass eben die Schachtel das ist, wodurch man kürzen kann, es ist letztendlich irrelevant. Wir sind immer schon eben draußen in dieser gemeinsamen Welt und haben keine Möglichkeit, hier diese abgekapselte Subjektivität in Anspruch zu nehmen. Fazit und damit der Schluss der heutigen Vorlesung. Um das noch einmal klar zu machen, Wittgenstein bestreitet nicht, dass wir private Empfindungen haben. Was er aber bestreitet, sind, dass diese privaten Empfindungen in einem strikten privaten Bedeutungswissen aufgehen und als privatime Entitäten anzusehen sind. Also es wäre eine falsche Vorstellung der menschlichen Subjektivität und eine falsche Vorstellung von Sprache. Sprache, so als Fazit, ist nur vor dem Hintergrund einer öffentlichen Praxis verständlich, und diese Praxis funktioniert nur innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Das heißt, auch wenn wir Empfindungen oder Gefühle artikulieren, tun wir das nur in einer öffentlichen Sprache. Also vor jeder Vorlesung bin ich furchtbar aufgeregt, ich habe Bauchweh etc. Wenn ich das dem Gerald sage, meine Hände schwitzen, mir geht es nicht gut, ich kann das nur in einer öffentlichen Sprache machen. Was Wittgenstein aber auch zugestehen würde, ist, dass wir nur vor diesem Hintergrund auch Schwierigkeiten haben können, Empfindungen, Gefühle etc. mit den passenden Worten auszudrücken. Das heißt aber, dass wir diese Gefühle nur für uns haben, sie für uns nur benennen können, wenn wir eben das passende Wort finden oder nicht finden. Gut. Ich weiß, ich habe Sie, euch jetzt ziemlich erschlagen. Jetzt kommt nichts mehr außer Literatur. Ich würde Sie, euch bitten, das Ganze sich ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, die Passagen anzuschauen und die Folien eben sich im Internet zu Gemüte zu führen. Ich hoffe, dass ein bisschen was klar geworden ist und dass Sie da halt auch etwas mitnehmen. Herzlichen Dank.